In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das in vielen Veränderungsprozessen eine entscheidende Rolle spielt und doch oft unterschätzt wird: die Visualisierung. Denn wenn wir komplexe Inhalte, Zusammenhänge oder Prozesse sichtbar machen, passiert etwas Besonderes. Menschen verstehen schneller, denken mit und fühlen sich eingebunden. Mein heutiger Gast ist Danny Herzog-Braune. Er ist Gründer von Paperwings Consulting, Podcast-Host, Organisationsentwickler und jemand, der Visualisierung nicht nur als Methode begreift, sondern als Haltung. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie visuelle Sprache dabei hilft, Klarheit zu schaffen, Orientierung zu geben und Veränderungen überhaupt erst möglich zu machen. Wir werfen einen Blick darauf, warum Bilder oft mehr sagen als Worte und weshalb ein gut gestaltetes Flipchart manchmal der wirkungsvollste Beitrag zu einem gelingenden Meeting ist. Danny teilt viele praktische Einblicke aus seiner Arbeit und erklärt, warum Visualisierung ein Schlüssel für Partizipation, Vertrauen und Wirksamkeit ist. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Danny Herzog-Braune im Zufrieden arbeiten Podcast. Du bist Personal- und Business-Coach, bist vorrangig als Experte unterwegs für die Themen Resilienz und Visual Facilitation. Hast selbst einen sehr hörenswerten Podcast, den Paperwings Podcast. Viele unserer Gäste überschneiden sich auch. Das ist recht spannend zu vergleichen. Ich werde auch deine Liste nochmal durchgehen, ob da vielleicht noch was Spannendes für mich dabei ist. Du hast mehrere Bücher zu deinen Kernthemen veröffentlicht. Heute soll es tatsächlich um das Thema Visualisierung gehen. Ich habe mal drüber geschrieben, die Kraft der Visualisierung. Wie immer würde ich dich aber gerne, bevor wir ins Thema einsteigen, einladen, kurz ein paar Worte zu dir zu verlieren und ja, vielleicht uns so ein bisschen mitzunehmen auf die Reise, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist.
Ja, cool. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Stelle mich sehr gerne vor, ist total cool, mal auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen und gleichzeitig zu erleben, dass man da sogar ein bisschen aufgeregt ist. Ist ja cool. Also, ja, wie bin ich der geworden, der ich bin? Ich fange mal tatsächlich irgendwo beim Abitur an, weil ich mich da viel mit Kunst beschäftigt habe. Ich wollte eigentlich mal Kunst studieren, habe auch früher so Ausstellungen mitgemacht, habe auch Preise gewonnen. Dann war ich so in richtig einem Künstlerkollektiv, habe da richtig tolle Leute kennengelernt, die mich total fasziniert haben. Und also das waren so Leute, die auch wirklich für den Spiegel, also für die Zeitung, so Cover gemacht haben und so, wo ich sage, okay, die haben es echt geschafft, das auch in den kommerziellen Nutzen zu bringen. Und dann habe ich gehört, was die wirklich verdienen. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist das auch nicht mein Traumberuf. Ich war einfach nicht so gut wie die oder ich wurde zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht. Und dann bin ich als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gegangen und habe halt dort gemerkt, das war damals die Zeit des Jugoslawienkrieges, dass das ein sehr, sehr sinnhafter, sinnvoller und sinnstiftender Beruf ist in der Zeit, in der wir uns da befunden haben. Weil dein Podcast hat ja auch viel mit Sinnhaftigkeit von Arbeit zu tun. Und ich wusste, okay, in 3 Jahren als Leutnant verdiene ich so viel wie halt ein wirklich cooler, super Künstler. Und dann wollte ich auch die Bundeswehr mich auch als Offizier gewinnen, und habe mich dann für diesen Weg damals entschieden. Und gleich so ein bisschen, ich schlage so ein bisschen auch schon die Punkte zu unserem Thema, weil das dann mit der Vita verknüpft ist. Ursprünglich wollte ich mal PR und Werbeagentur machen, habe auch als Schüler ein Praktikum da gemacht. Und aber auch da habe ich gemerkt, okay, da musst du halt auf Druck produktiv sein. Das heißt, wenn ich so die ersten Kundenprojekte hatte, da habe ich so als Praktikant so eine Stunde so ein Kundenprojekt gehabt, für eine Woche. Und dann hat der Inhaber gesagt, Danny, hast du cool gemacht, hast aber das gemacht, was du machen wolltest und nicht, was der Kunde haben wollte. Und du hast jetzt eine Woche gebraucht und du hast dafür 2 Stunden Zeit, weil sonst ist es nicht mehr betriebswirtschaftlich. Dann habe ich auch schnell gemerkt, okay, eine PR- und Werbeagentur ist halt nicht, ich mache, was mir gefällt, sondern das, was der Kunde will, auch wenn es, Entschuldigung, scheiße ist. Also war dann so ein hässliches Cover, kitschig und sehr antifeministisch, hat überhaupt nicht dem entsprochen, was ich eigentlich gern gehabt hätte. aber das war einfach so ein Learning. Zurück zur Bundeswehr. Insgesamt war ich nachher 14 Jahre bei der Bundeswehr mit Wehrpflicht, Ausbildung, Studium, allem, was dazugehört. Und was ich aber sehr früh gelernt habe, und das fängt in der Grundausbildung an, dass wir Geländeskizzen malen. Das heißt, du machst schon einfachste Skizzen, um zu sagen, wie weit ist die Kirche entfernt. Du baust Geländesandkästen, ne, aus den Kastanien, Ästen, um ein Gelände nachzubilden. Und das ist für mich erstmal haften geblieben. In der Offizierausbildung arbeitet man ja auch ganz viel mit Visualisierung. Das heißt, man baut ja so ein Lagezentrum auf, so ein Gefechtsstand. Da sind überall Karten und Piktogramme, um zu sehen, wo sind wir, wo sind feindliche Kräfte. Und es wird alles gemalt. Also man arbeitet möglichst wenig mit Wörtern. Und das kennt jeder, der so ein Bundeswehr-Spezi in seiner Umgebung hat. Die arbeiten ganz viel mit Abkürzungen. Auch im Schriftlichen. Das heißt, es ist alles extrem reduziert, konzentriert. Und das Spannende ist, ich habe dann auch in Afghanistan am NATO-Gefechtsstand gearbeitet. Das sind natürlich multinational. Das heißt, du hast alle möglichen Nationen da, aber die haben alle das gleiche Zeichenverständnis, weil die alle mit standardisierten Icons malen. Das erleichtert es natürlich schon mal über Sprachgrenzen hinweg. Das ist einfach schon mal ein so ein Thema. Ja, dann war ich in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Bundeswehr ganz lang und habe dann Schülern vermittelt, was Sicherheitspolitik ist. Und da ging es auch wieder darum, etwas zu übersetzen, also etwas verständlich zu machen. Und da habe ich schon viel mit Visualisierung gearbeitet. Nach der Bundeswehr habe ich dann eine PR- und Werbeagentur gegründet. Das heißt, trotzdem noch mal meinen Wunsch wahrgemacht. Das 3 Jahre gemacht, dann eine Karriere in der Medizintechnik gemacht, bis hin zum Geschäftsbereichsleiter. Und da, jetzt sind wir auch wieder bei so einem Thema, habe ich halt gemerkt, ich habe ganz viel interdisziplinär verbinden müssen. Das heißt, ich habe einen IT-Leiter, eine IT-Abteilung gehabt, die ich geleitet habe, ein Vertriebsteam, ein Marketingteam, also unterschiedlichste Bereiche, die unterschiedlichste Sprachen gesprochen haben. Mhm. Ich war zwar im Prinzip der Leiter der IT als höchster Chef, aber wenn ich behaupten würde, in einem Meeting hätte ich 5% verstanden von dem, was die gesagt haben, würde ich deutlich übertreiben. Das heißt, ich habe da kein Wort verstanden. Und ich musste ja aber als Führungskraft eine Übersetzung kriegen, wie weit ist die IT mit unserem Produkt? Was heißt das für Marketing? Was heißt das für Sales? Und da habe ich ganz viele große Schaubilder erstellt. Und meine Inspiration, was so ein Leuchtfeuer für mich damals als Kind war, weiß nicht, ob du den Film noch kennst aus den 80er Jahren, mit Michael J. Fox, Das Geheimnis meines Erfolgs. Also kleiner Shoutout, guckt euch den mal an, richtig geiler 80er-Jahre-Film, er mit Anzug und Turnschuhen. Und sein Büro war damals auch voll mit Übersichten als Manager. Und das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben. So, nach der Karriere dann quasi in der Wirtschaft habe ich mich zum Personal Business Coach selbstständig gemacht und habe viel immer noch mit dem Thema Visualisierung gearbeitet, als Graphic Recorder und Visual Facilitator. Nachdem ich dann meine Ausbildung zum Personal Business Coach gemacht habe, habe ich gesagt, ich musste diese Welten eigentlich schon verbinden können. Und dann habe ich ein paar Leute gefunden, die das ganz gut können und auch kennen und habe mich mit denen auseinandergesetzt und zusammengesetzt und habe das quasi jetzt ja immer weiter verfeinert. So. Und da sind wir quasi, wo wir uns heute treffen, nämlich beim Thema systemisches Zeichnen und Coaching.
Okay, starten wir mal rein. Systemisches Zeichnen, da veröffentlichst du ja auch ein bisschen was zu, was verstehst du genau da drunter? Was ist da vielleicht auch die Abgrenzung zu klassischer Visualisierung am Flipchart, die so jeder kennt?
Okay, also es gibt gar nicht viel Lektüre darum. Und wenn wir das Wort systemisches Zeichnen nehmen, haben wir schon mal 2 Sachen. Punkt 1 ist es das Zeichnen von Systemen. Und wenn wir aus einem systemischen oder aus einem hypnosystemischen Verständnis für Coaching kommen, ist da ja eine ganze Gedankenschule und eine Haltung dahinter. So, es gibt aber keine klaren wissenschaftlichen Definitionen und kaum Publikationen dazu. Für mich ist es aber auch sich ergänzend. Also es kommt aus 2 unterschiedlichen Denken oder 2 unterschiedlichen Begrifflichkeitsdefinitionen und gleichzeitig ergänzt es sich hervorragend. Also, was heißt das? Wenn ich aus der systemischen Haltung gucke, dann ist es ja das Thema des Nichtwissens. Das heißt, als Coach weiß ich nicht, was der Klient weiß. Das ist für das Zeichnen für mich total wichtig in einem Coaching. Das heißt, was mein Ziel ist, ich habe das schon immer gemacht, ich habe immer gezeichnet. Und als Coach ist für mich so, dass ich erstmal verstehen will, was mein Gegenüber gerade erzählt. Wir nehmen mal ein klassisches Business-Coaching, vielleicht zum Verständnis. Da sagt er, ja, Danny, also der Herr Meier, der hat dann, und der ist der Abteilungsleiter von XY. Und dann hat die Marion erzählt und das ist die Schwester von dem Cousin, der eigentlich der Sohn des Geschäftsführers ist und der arbeitet in der IT. So. Und wenn ich jetzt so ein sprudeliges Coaching habe, dann ist da ganz viel Information und ich muss das für mich sortieren. Jetzt ist es aber erstmal doof, wenn da jemand gerade super sprudelt und einfach sehr viel Energie im Raum ist, das immer zu unterbrechen. Ja, habe ich jetzt richtig verstanden, das? Und jetzt, was mache ich? Ich nehme erstmal auf und jetzt zeichne ich quasi ein System auf, ein Wirkgeflecht. Wie steht wer miteinander? Viele Informationen werden nachher für den Sachverhalt gar nicht relevant sein. Das weiß ich aber in der Anliegensbeschreibung alles noch gar nicht. So, das heißt, ich muss das erstmal aufzeichnen. Irgendwann kann es dann passieren, dass ich das lichte und denen zeige und dann nutzt man das aktiv fürs Coaching. Das heißt, ich zeichne Systeme, soziale Systeme, Wirksysteme, auch eine Hierarchie, das kann etwas sein, das ist wirklich das Zeichnen von Systemen und dann aus dem Verständnis im systemischen Coaching heraus ist es, dass mir auch der Klient sagt, was ich zeichnen soll. Das heißt, es gibt so einen Schwenk im Coaching von, es ist gecovert, das heißt, man sitzt gegenüber und man zeigt nicht, was man macht, zu dem Zeitpunkt, ich mache es öffentlich, ich zeige es. Und das hat nichts mit Geheimnissen zu tun, sondern mit, wann sind Rückkopplungen, wann sind Nachfragen relevant für das gegenseitige Verständnis.
Für mich vielleicht mal so ein bisschen zur Verbildlichung, wie stellst du Systeme ab? Sagst du zum Beispiel, das sind Personen, die sich nah sind und die machst du näher zusammen? Oder welche Formen, Module nutzt du, um Verhältnisse zwischen Personen darzustellen?
Genau, also da gibt es ganz unterschiedliche Variationen. Punkt 1 gibt es die Sachen, die ich für mich nutze manchmal. Dann gibt es Sachen, wenn ich weiß, dass es komplexer wird, die ich auch ausbilde. Das heißt, Verbindungslinien. Ne? Ich mache mal, so dass man es auch der Hörer jetzt einfach versteht. Wenn ich eine lose Verbindung habe, ne, das sagst du, erzählst mir jetzt, du hast hier den Micha, mit dem gehst du mal zum Fußball, aber ansonsten hast du nur eine sehr lose Verbindung. Dann male ich wieder so einen wackeligen Strich dahin, der so ganz dünn ist oder gestrichelt ist. Also das ist keine starke Verbindung. Dann sagst du, okay, deine Lebensgefährtin, da hast du eine sehr intensive und enge Beziehung. Dann kann ich zum Beispiel die Personen ja schon mal ganz dicht aneinander stellen. Das heißt, die Personen und ein ganz dickes Band malen. So, ein Strich. Ich kann die Komplexität auch erhöhen später oder eigentlich nicht die Komplexität erhöhen, aber den Variantenreichtum, indem ich auch zum Beispiel Farben hinzunehme. Aber in dem ersten Schritt, wir bleiben mal schwarz-weiß, blau-weiß, also einfach den einen Stift, den du in der Hand hast, die Verbindungslinien zu zeichnen, in unterschiedlicher Stärke, in unterschiedlicher Schraffur und später kann ich auch noch Piktogramme ergänzen. Ne? Wenn ich sage, okay, du hast eine Lebenspartnerin, dann male ich in die Verbindungslinie noch ein Herz. Wenn ich sage, du hattest einen ehemaligen Geschäftspartner, ihr habt euch getrennt, dann unterbreche ich diese Linie. Dann mache ich da wie so ein Cut, wie so ein Trennungszeichen. Und hier kann man sich einfach, was ich immer hilfreich finde, sich aus Symbolen und Piktogrammen zu bedienen, die man kennt. Das heißt nicht das Rad neu erfinden. Aber wenn du zum Beispiel ein Elektrotechniker bist, dann kennst du halt Schaltpläne und dann weißt du, wie was miteinander verbinden steht. Und dann hast du wieder eine Verbindung. Es geht nicht um Komplexität erhöhen, sondern Verständlichkeit.
Okay, das heißt, nehmen wir mal an, du hast so eine Art, ich glaube, wir würden das Soziogramm nennen, so ein bisschen. Du hast, sagen wir mal, 5 bis 8 Namen auf der Liste mit verschiedenen Stärken in der Verbindung und sagst dann, das ist das, was ich aufgenommen habe, das ist das, was ich wahrgenommen habe, was du oder sie gerade erzählt haben. Ist das so stimmig oder wie wäre dann der Schritt, den du als nächstes gehen würdest, um sozusagen diesen, du hast eben gesagt, es gibt einen Übergang von, du malst für dich in deiner Rolle als Coach, um für dich das Verständnis klar zu machen und Dinge auf dem Schirm zu haben, die der Klient möglicherweise gesagt hat. Und dann gibt es irgendwann diesen Turnover, wo du mit den Klienten konkret ins Gespräch geht. Wie gestaltest du das aus?
Genau. Also jetzt ist die Frage, wie die erste Reaktion ist. Das heißt, fange ich bei 0 an nochmal? Das heißt, ich habe was mir aufgezeichnet und ich würde das jetzt zeigen. Sag ich, hier, guck mal, Achim, habe ich das richtig verstanden? Nee, Quatsch, das ist alles falsch. So, wenn ich jetzt versuche, das zu korrigieren, wird das ja nun Kuddelmuddel. Dann sage ich, okay, dann lass uns das mal neu anfangen. Dann würde ich zum Beispiel an meinen Flipchart gehen. Ich arbeite viel mit Flipchart auch im Coaching oder einem großen DIN A3-Blatt auf dem Tisch oder einfach mit meiner Schreibmappe, wobei ich bei DIN A4 schon oft die Grenzen sehe. Also ich finde DIN A3 oft hilfreicher, um dann mehr zu visualisieren. Und dann gibt es zwei Sachen. Punkt 1, der Klient zeichnet es oder ich zeichne es. Das würde ich immer von der Energie abhängig machen. Das heißt, wenn jemand sehr energetisch ist im Sprachfluss, dann würde ihn das Zeichnen blockieren. wenn du so einen hast wie mich, also wo ich mal Coachie war beim systemischen Zeichnen und jemand hat das falsch gezeichnet, dann bin ich schon fast explodiert. Da sage ich, nee, gib den Stift her, das ist so und so. Ne? Also einfach, dass du das am Leben erhältst. Mhm. Und das ist individuell in der Situation. Ansonsten, wenn wir jetzt sagen, okay, ich zeichne und wir gehen mit der systemischen Haltung des Nichtwissens ran, dann frage ich, okay, Achim, wie stellst du dich jetzt vor? Wo würde ich dich jetzt malen? Dann würdest du sagen, mal mich mal in die Mitte des Bildes. Sag ich, so groß, wie groß ungefähr? Sagst du, ja, schon mittig, mal so 3-4 Zentimeter. Okay, dann mache ich so einen Bogen und einen Kreis. Also ganz einfach, es geht nicht um, ich muss jetzt ein Porträt von dir zeichnen. Darum geht es gar nicht. Und dann kann ich sagen, okay, wie würde denn dein Gesicht zum Beispiel aussehen? Dann sagst du, ach, ich bin erstmal ausdruckslos. Okay, jetzt hast du von deiner Lebenspartnerin gesprochen. Wo soll ich denn die hinzeichnen? Ja, direkt links daneben. Links, okay. Jetzt nämlich wichtig, wenn ich zum Beispiel die rechts hinzeichnen würde, würdest du automatisch einen Widerstand aufbauen, weil in deinem Bild vielleicht die Frau links steht. Es geht gar nicht um Rollenbilder. Das sind unbewusste Sachen schon, wo du sagst, nee, die Frau gehört links hin, weil ihr zum Beispiel immer so spazieren geht, dass sie links von dir stehen muss. So. Und dann musst du sagen, wie hoch soll ich die zeichnen? Weiter oben oder weiter unten? Du sagst, nee, das ist meine Göttin, die steht viel weiter oben als ich. So. Oder aber, nee, die steht viel weiter unten links, weil ihre Familie kommt aus Süddeutschland. Das heißt, du hast schon ein ganz klares Gefühl, eine Vorstellung, wo das hingehört. Und ich kann nicht wissen, und das ist die Haltung des nicht wissenden Coaches, warum das so ist. Und das gilt es halt im Gespräch zu explorieren. Und dann sagen wir, okay, wir haben von einem Haustier gesprochen. Welche Rolle hat das? Ja, das ist total wichtig. Das steht nämlich neben uns. Das schläft nämlich immer im Bett. Das heißt, unser Hund Charlie, der legt sich abends immer zwischen uns. Und mich stört das, weil ich will eigentlich kuscheln. Und dann liegt der Hund da. Oder Kinder. So. Und so baust du Schritt für Schritt ein Bild auf. Und auf diesem Bild werden dann Personen ergänzt, die relevant sind. Und es könnte zum Beispiel sein, dass ihr ein Kind habt, das natürlich eine riesengroße Rolle in eurem Leben steht, aber für das Coaching-Anliegen überhaupt keine Rolle spielt. Und das heißt, es erscheint da gar nicht. Ne? Wenn ich sage, es geht um Haushaltspflichten und ihr habt einen Ehestreit wegen den Haushaltspflichten und das Kind spielt aber in diesem Kontext keine Rolle, dann brauchst du auf dem Blatt nicht sein. Und so entwickelt sich ein Bild.
Okay. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du das einerseits nutzt, um Sozialsysteme darzustellen, aber auch Wirksysteme. Wie würdest du da vorgehen? Braucht man da andere Piktogramme, andere Aspekte oder kommst du da genauso mit diesen sehr einfachen Elementen, weiß nicht, Herz, vielleicht ein Blitz, vielleicht Linien, dicke Pfeile?
Gib mir mal noch ein Beispiel für ein Wirksystem, damit ich es plastischer machen kann.
Wirksystem, ja, vielleicht ein technisches Wirksystem. Auf der einen Seite kommt A als Rohmaterial rein. Am Ende des Tages soll daraus eine Felge werden für ein Auto.
Okay, genau. Also ich habe das mal für einen Fabrikanten gemacht, der wollte Banken sein Business-System erklären. Das heißt, er hatte eine Fusion von zwei unterschiedlichen Firmen und neue Maschinen etc. Und da habe ich erstmal mit einfachen auf Piktogrammen wieder, die für ihn stimmig waren und aber auch, jetzt reden wir ja über eine dritte Partei, die wiedererkennbar sind. Das heißt, ein einfaches Fabrikzeichen. Eine einfache Maschine. Und auch hier, es geht nicht um Kunst, es geht immer um Erkennbarkeit. Denn es bringt nichts, wenn ich überspitze jetzt mal, 1:1 seine Fabrik im Harz nachmale, die dann wirklich toll aussieht und eigentlich eine technische Zeichnung ist. Und der andere sagt, ja, aber wo ist der Mehrwert? Da hätte auch ein Kasten mit Firma A gereicht als Beispiel. Und dann gibt es natürlich Wirkungspfeile, was geht wohin zusammen? Und das Ziel ist immer, also wir sind ja jetzt nicht mehr in einem Coaching-Kontext, sondern in einem anderen Kontext, dass der Endverbraucher, für den das gedacht ist, das versteht. Das heißt, so viel Komplexität reduzieren wie möglich und so viel Information wie nötig reinzupacken.
Okay, das heißt, du würdest da auch genauso vorgehen, dass du erstmal mit einem sehr groben Bild anfängst und dann kann man danach noch notwendige Informationen ergänzen, die möglicherweise das Bild einfach noch aussagekräftiger machen, bezogen auf das, was du vermitteln möchtest oder das, was du klären möchtest.
Genau, genau.
Du hast im Vorgespräch davon gesprochen, dass du Visualisierung nicht nur im 1:1-Coaching-Situation nutzt. Wir haben jetzt auch gerade schon ein entsprechendes weiteres Beispiel aus einem anderen Kontext herangeführt. Wenn du jetzt so ein Team in einen Teamkontext gehst, da hast du ja dann die Herausforderung, dass unterschiedliche Personen im Raum sind, die aber auch ganz unterschiedliche
Elemente, vielleicht auch bestimmte, die gleichen Elemente unterschiedlich belegt haben in ihrem eigenen Kopf. Wie gehst du damit um? Also wie kann man das abfangen?
Ja, also was ganz wichtig ist in so einem Prozess, dass alle von A bis Z dabei sind. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich einen Teamworkshop mache und also klassisches Visual Facilitation, das heißt, wir entwickeln Sachen, oder das gleiche wäre mit Lego. Ich weiß nicht, ob du mit Lego gearbeitet hast, da hast du ja auch, wenn du Figuren zusammenstellst, dann lädst du denen eine Bedeutung auf. Mhm. Wenn ich jetzt im Zeichnen bleibe und ich zeichne ein Herz, so, dann würdest du sagen, okay, krass, Liebe. Wenn ich aber gerade beim Kardiologenkongress bin, dann ist das Herz halt wirklich das Organ, mhm, in der Regel. Mhm. So. Das heißt, ich attribuiere bestimmten Piktogrammen eine Bedeutung. Ich muss die an einem Anfangspunkt einmal definieren. Das heißt, ich muss eine Wort-Bild-Kombination machen. Das heißt, ich male einmal ein Herz auf und dann schreibe ich Organ-Herz-Doppelpunkt. Das weiß jeder. Immer wenn ich das Herz nehme, geht es um das Organ. Jetzt nehme ich einen Blitz. So, jetzt würde der Elektriker sagen, es geht um Strom. Nee, wir sagen aber jetzt darum, in dem Kontext, es geht um die Energie im Team. So. Das heißt, wenn jetzt jemand hinzukommt und der würde von einer allgemeinen Bedeutung ausgehen, ist das Bild schon nicht mehr klar. Aber für alle, die in dem Raum sitzen, ist es klar. Das heißt, wir müssen einen gemeinsamen Zeichenvorrat definieren, mit dem wir ab jetzt arbeiten. Und dann ist, es geht ja um Vereinfachung, wenn dieser Begriff nochmal kommt, dass ich nicht ein neues Piktogramm einführe. Das heißt, wenn wir über Energie sprechen, male ich jetzt nicht den Smiley mit den leuchtenden Sternchenaugen, um die Energie zu zeichnen, sondern ich nehme wieder den Blitz. Und damit reduziere ich die Komplexität und schaffe aber ein gemeinsames Verständnis in dem Raum mit den Teammitgliedern zu dem Bild, was ich entwerfe.
Okay, das ist spannend. Wir haben manchmal in dem Kontext natürlich die Herausforderung, dass du machst so ein Team-Event, Team-Building-Workshop, wie auch immer, ausgestaltet. Es sind aber nicht alle dabei und es gibt immer die große Frage, wie holen wir nachher die anderen Personen ab? An der Stelle wäre es ja dann extrem wichtig, sie auch bezogen auf die Bedeutung der einzelnen Piktogramme abzuholen.
Genau. Also wenn ich jetzt nochmal, ich nehme mal das Beispiel, ich mache ein Graphic Recording. Mhm. Wenn ich ein Graphic Recording mache, das heißt, beim Graphic Recording bin ich nur der stille Aufzeichner. Mhm. Das heißt, ich stehe im Hintergrund, ich moderiere nicht, sondern ich zeichne wirklich nur im Hintergrund und bin stiller Teilhaber. Dann mache ich in Pausen, präsentiere ich das. Was haben wir gesagt? Und erkläre das. Und da habe ich dann auch immer Wort-Bild-Kombinationen zusammen. Und in dem Moment, wo ich die Leute abhole, die haben es vor sich, die waren dabei, die können sich erinnern und sie können es dann auch wiedergeben. Das heißt, ich habe letztens bei einem großen Energiekonzern so einen Strategieprozess begleitet, habe alles mitgezeichnet etc. Aber dadurch, dass auch alle in dem Raum waren, dass alle dazugehört haben, wussten die worum es geht. Das heißt, das Graphic Recording würden jetzt andere vielleicht nur zu 30% intuitiv verstehen, auch mit den Text-Bild-Kombinationen. Aber jeder, der bei diesem Meeting dabei war, könnte zu 100% oder zu 95% wiedergeben, was habe ich aufgezeichnet und was steht dahinter. Und das ist dann quasi wie so ein visuelles Protokoll für alle, die dabei waren. Und das ist gleichzeitig so aufgebaut, wie so eine Art Mindmap, dass man Kausalitäten und Zusammenhänge versteht.
Mhm. Okay, also wenn wir mal so die Vorteile, die wir jetzt schon so herausgearbeitet haben, zusammenfassen, dann haben wir auf der einen Seite, dass wir Dinge besprechbar machen können und einen Abgleich machen können. Habe ich das richtig verstanden, was du oder sie gesagt haben? Das wäre so der erste Punkt, also ein Verständnisabgleich. Der zweite Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, ist so ein bisschen eine gemeinsame Bildsprache zu entwickeln, die wiederkehrende Muster ermöglicht und auch ja einfach eine gemeinsame Sprache schafft, mit der man dann weiter über bestimmte Themen sprechen kann, was es wahrscheinlich einfacher macht, in den Dialog zu bestimmten Themen zu gehen. Was sind so weitere positive Aspekte, warum du sagst, Visualisierung gehört in den Business-Kontext und sollte da noch deutlich weiter ausgeweitet werden, wenn es nach dir geht?
Ich fange mal mit den einfachsten Sachen an. Wir nehmen mal ein klassisches Meeting. Dann hat man oft den Schriftführer oder die Schriftführerin, die was mitschreibt. Und am Ende des Meetings hast du ein 7-Seiten-Protokoll, was sich, sorry, kein Mensch mehr durchliest. Mhm. So. Und dann bringe ich in meinen Kursen, so einfachen Kursen, Tageskursen einfach schon bei, macht ein visuelles Protokoll. Und es geht nicht um Kunst. Ihr sollt ja keinen Kunstunterricht machen. Mhm. Aber macht kurze Zeichnungen, wer sagt was, wann, wie steht das im Zusammenhang, was ist der Input, was ist der Output. Und nachher hast du ein Schaubild, zu diesem Piktogramm und du brauchst nur ein paar Sekunden für alle, die dabei waren, um das zu erfassen. Wenn du aber 5 Seiten Protokoll durchliest, das liest kein Mensch. Mhm. Und die Verbindlichkeit lässt ja nach, wenn wir überlegen, wir haben 5, 6 Meetings am Tag oder in der Woche. Und das Schöne ist, gerade in digitalen Zeiten, du legst das schön ab, wir haben ja alle, keine Ahnung, OneNote etc. Und du kannst das hervorragend ergänzen. Das kann halt ein wachsendes, fortlaufendes Dokument sein, weil es ein Prozess ist. Mhm. Das heißt, gerade wenn ich in Strategieprozessen bin, also das ist ja, wenn man mich dann holt, so bei größeren Meetings geht es ja auch um die Fixierung der Strategie. Und das, was du gesagt hast, war vorhin total wichtig, es sind ja auch Commitments. Also, es sind ja für mich, jedes Bild ist ein Sicherungshaken, wie beim Klettern. Ich sage, okay, ich habe das jetzt so verstanden, sei es im Coaching, sei es in einem Workshop, in einem Strategie-Meeting. XY hat das gesagt, ist das unser Ziel? Ist das hier richtig? Ja, das ist unser Ziel. Dann ist das einmal schriftlich, visuell fixiert und es gibt ein Commitment. Das heißt nicht, dass man das nicht wieder zurücknehmen darf, aber es ist für alle sichtbar, dokumentiert und es gibt eine Verbindlichkeit. Und in einem Follow-up, wenn ich das wieder raushole, wird das ganz schnell allen Leuten klar und bewusst und man sieht auch einen Prozess. Ich habe in einem Biotechnologieunternehmen, war das auch mal das Ziel, das zu entwickeln. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das. Ich sage, ja, aber der Weg ist das Ziel. Wir haben das Bild nie fertig gekriegt. Warum nicht? Weil es immer ein Prozess war. Also es gab ja immer im Kontext des agilen Managements immer wieder Anpassungen. Und deswegen haben wir das auf einem Miro-Board digital gemacht. Also auch hier, ich kann mit einfachsten Elementen auch auf einem Miro-Board das machen. Ich brauche keinen Zeichenstift dafür. Hm. Das Wichtige ist, dass man Wirkungszusammenhänge, Kontexte erbaut, konstruiert und für alle verbindlich sichtbar macht.
Hm. Ja, also wenn man das jetzt so der klassischen Führungskraft im mittelständischen Unternehmen vorschlägt, dann würde ich als erstmal sagen, ja, malen kann ich nicht. Ne? Kennst du wahrscheinlich auch zu Genüge. Das ist wahrscheinlich so das Erste, was dir entgegengebracht wird, wenn du damit auf Menschen zugehst. Was ist da deine Reaktion? Wie überzeugst du sie, dass man eigentlich nicht malen können muss, um eine Visualisierung vorzunehmen?
Ja, ich mache es immer ganz praktisch, weil das ist wie mit den Grundrechenarten, mehr braucht man nicht. Das heißt, wir arbeiten nur mit einfachsten Grundformen und es gibt ja von Martin Hausmann dieses hervorragende Buch USMU, von Bicablo, Bicablo, Abkürzung für Bildkartenblock, wo mit einfachsten Zeichnungen, also wir reden von einem Bogen und einem Kreis, eine Person dargestellt wird. Das sieht modern aus, das sieht zeitgemäß aus, sieht immer gut aus, man kann gar nicht viel verkehrt machen. Mhm. Das heißt, mit 2 geometrischen Grundfiguren, die nicht perfekt sein müssen, kann ich sofort etwas darstellen. Und ich mache dann ganz viel Dekonstruktionsübungen mit denen ganz am Anfang. Ich sage, mal mal ein Auto. Dann versuchen die ganz komplex irgendwie ein Auto zu malen und sieht dann wirklich nicht so toll aus. Und jetzt sage ich, jetzt mal mal ein Auto einfach nur aus Vierecken und Kreisen. So. Sieht aus wie eine Kinderzeichnung? Ja. Erkennt man, dass es ein Auto ist? Ja. Ziel erreicht. Punkt. So. Und dann sagt er, ah ja, cool. Und ganz plötzlich, und wir reden jetzt von einem Prozess von 5 Minuten, erkennen die, ey, das ist total einfach, ich darf nicht so kompliziert denken. Und ich baue jetzt alle Elemente nur aus Grundformen auf. Das heißt, bei einer Fabrik ist ein Viereck, 3 Dreiecke und oben nochmal ein Trapez. Und schon hast du eine Fabrik gemalt. Und dadurch, dass du so ein additiver Prozess ist, wo du nur Grundformen ergänzt, kriegst du ganz schnell etwas. Und nochmal, die Leute sind dann schon begeistert, weil die sagen, ach cool, weil du hast auf einem Flipchart schon einfach statt Fabrik ABCD im Standort XY, hast du einfach ganz schnell eine Grundkarte gemalt, hast das Ding reingemalt und hast schon ja im Prinzip eine Infografik erstellt mit den einfachsten Mitteln. Und damit habe ich die dann an Bord. Und da brauchst du keinen Kunstunterricht. Die machen bei mir einen Tag Workshop und dann haben die das drauf. Leider kommen die nicht wieder, weil sie dann schon alles gelernt haben.
Alles klar. Jetzt sind wir gerade schon ein bisschen in den technischen Bereich eingestiegen. Vielleicht bleiben wir da ganz, ganz kurz. Was braucht man, um zu visualisieren? Braucht man die Top-Ausstattung? Wie viele Farben? Was braucht man, wenn wir davon ausgehen, wir wollen auf dem Flipchart im Rahmen eines Workshops eine halbwegs vernünftige Visualisierung machen?
Also ich mache ja quasi immer unterschiedliche Pakete und das, was man braucht, ist ein Stift und ein Blatt Papier. Punkt. Jetzt sind wir schon durch. So. Und wenn wir einen Workshop draußen machen, brauche ich einen Stock und ein Stück Erde. So. Ne? Also, das heißt, ich brauche gar nichts, was Geld kostet. So. Also, das ist minimalinvasiv. So. Wenn ich ein bisschen, wenn wir jetzt sagen, okay, ich mache es in schön. So. Das heißt, jeder hat in der Firma immer diese 4 hässlichen Stifte, die ich hasse. Schwarz, Rot, Grün, Blau. So. Also finde ich doof. Ja. Ich kriege kein Geld von Neuland, bin aber Neuland-Fan. und kaufe da ganz viel. Und wenn ich das Starterpaket denen in die Hand gebe, das heißt, ich habe demnächst wieder so ein Führungskräfte-Coaching mit Visualisierung, dann kriegt er von mir 3-4 Stifte. Das ist der klassische Big One, das ist so ein Outliner, wo man quasi drüber malen kann, ohne dass es verwischt. Dann nehme ich ein Sonnenklargelb, das ist so eine fröhliche, relativ transparente Farbe, noch ein Grau und ein Blau. So. Und damit, allein schon, wenn du diese Farben nimmst, hast du schon ein geileres Bild, weil das Rot und das Grün ist viel zu extrem. Es ist eine schmale Spitze. So. Das heißt, wenn du dieses Minimalset, ich sag mal, von 15 Euro dann hast, dann bist du besser aufgestellt als fast alle in so einem Bereich. Das reicht schon völlig aus. Damit kannst du ganz viele Sachen machen. Und du brauchst halt so ein bisschen polarisierende Farben im Sinne von gegensätzlich. Also jetzt zum Beispiel Orange ist eine eher warme Farbe, Blau ist eine kalte Farbe. Rot und Grün sind nochmal stärker aufgeladen und sind mir zu stark, weil ich finde es immer wichtig, dass ein bisschen Dezenz auch reinkommt. Das heißt, ich arbeite immer mit Schwarz-Weiß-Kontrasten, das heißt Schwarz auf Weiß, Schrift immer Schwarz auf Weiß nach Möglichkeit und dann zum Beispiel zum Kolorieren oder Highlighten so ein bisschen die anderen beiden Farben.
Okay, also ich verstehe das auch nicht, warum es immer noch diese Vierer-Sets mit diesen vier Farben gibt. Und ich bin übrigens auch ein großer Neuland-Fan, weil einfach die Qualität aus meiner Sicht sehr, sehr gut ist. Man kann die Stifte wieder befüllen. Sie rollen nicht vom Tisch, weil sie diesen kleinen Nüpsi haben. Man weiß genau, wie man sie anpacken kann. Man kann sie spitze drehen, wie man möchte. Du hast ja eben von der Kai-Spitze gesprochen. Ja, insgesamt einfach gutes Material. Also von meiner Seite teile ich diese Empfehlung von Neuland und ich kriege auch kein Geld dafür. Gehen wir mal noch eine Ebene höher. Ne? Wir haben eben ganz kurz mal darüber gesprochen, wie Visualisierung im Team-Entwicklungskontext eingesetzt werden kann. Wenn wir jetzt noch eine Ebene größer gehen, ne? Sagen wir mal Großgruppenformate, vielleicht auch so eine Strategieentwicklung im großen Raum mit sehr, sehr vielen Leuten. Was sind da die Eckpunkte? Was kann Visualisierung da leisten und wie gestaltet man es dann? Weil möglicherweise dann ja die Grenzen des Flipcharts erreicht sind, was die Lesbarkeit aus 30, 40 Meter Entfernung angeht.
Ja, okay. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist tatsächlich, dass ich, wenn ich jetzt Graphic Recorder bin oder auch selbst als Visual Facilitator, kann ich mit meinem iPad einfach mich koppeln an den Beamer. Das heißt, da können wir einfach schon sehr groß etwas sichtbar machen. Das heißt, selbst wenn ich irgendwo sitze oder am Pult stehe oder frei stehe und visualisiere, kriege ich etwas ganz schnell groß. Gleichzeitig bin ich immer ein bisschen kritisch, weil irgendwas Technisches kann immer daneben gehen und ich mag händisch einfach lieber. Das heißt, ich habe zum Beispiel von Neuland so eine riesengroße Graphic Wall, die ist 5-6 Meter lang, wo ich ganz viele Sachen dokumentiere, wo ich das festhalte. Und gleichzeitig ist die halt relativ groß, sperrig und zu ganz vielen Strategieprojekten nehme ich die dann gar nicht mit. Und dann mache ich mir wirklich aus ganz vielen Flipcharts dann eine große Tapete. So, da ist man einfach relativ flexibel. Das heißt, ich mache meine Mitschriften und das ist dann wie Seiten, die ich immer weiter nebeneinander hänge. Das heißt, du schreibst eine Seite voll, dann bringe ich die an die Wand, dann schreibe ich die nächste Seite voll. Du hast ja dann auch eine räumliche Struktur und eine chronologische Ordnung dahinter. Ich nehme mal ein Beispiel, auch bei einem Biotechnologiekonzern, ein riesengroßes Event gewesen, über 50 Leute, richtig was aufgefahren und da habe ich mit mehreren Ebenen gearbeitet. Das heißt, ich hatte mehrere Working Stations, wie man das aus einem, kommen gleich drauf, World Café, in einem World Café arbeitet, wo unterschiedliche Metaplanwände standen zum Beispiel. Dann hatten wir Flipchart und eine Graphic Wall. Und im Laufe des Prozesses, das heißt, wir hatten unterschiedliche Arbeitsgruppen, die Sachen zusammengetragen haben, wo ich peu à peu Sachen visualisiert habe. Ich habe eine große Fishbowl, das heißt so ein Diskussionsformat, wo sich immer mal Leute in die Mitte setzen, ganz viele Zitate gesammelt, Bilder von den Leuten gemalt. Das sind dann Impulse, gerade so eine Fishbowl sind ganz viele Impulse, die mitnehmen. Dann gab es Vorträge, die habe ich auf Flipcharts festgehalten und am Ende des Tages gibt es dann von mir immer eine sprachliche Zusammenfassung, was haben wir heute eigentlich gemacht? Und das hängt da, jeder fotografiert sich das und jeder nimmt für sich die Nuggets mit. Und das ist halt stark, weil ich sage mal so, das kennen wir vielleicht, wir sind auf Konferenzen, Meetings, irgendwas Großes. Am Ende des Tages spürt dir der Kopf, du hast ein paar Notizen gemacht, dann warst du aber selber eingebunden und irgendwie weißt du, also wir haben halt ganz viel gemacht, aber ich weiß nicht mehr was. Und 5% bleiben hängen. Und wenn du dann aber, du siehst in dem Raum, okay, heute gab es 4 Vorträge zu den Themen und du siehst ein Bild von dem, ah, das hat er gesagt und stimmt, hier ist mal ganz fett, was sein Highlight war und was das Ziel. Und dann machen wir so ein Gallery Walk, nenne ich das. Das heißt, wir laufen durch den Raum durch und schauen an, wer hat was gesagt. Dann ist ganz viel präsent. Und wenn das so Strategie-Workshops, also ist ja oft so, dass man das 2 Tage macht, am nächsten Tag startest du da und die gehen in den Raum und es hängt schon alles da. Und das ist schon cool. Und dieses, es gibt ein hohes Maß an Zufriedenheit, wenn die sehen, was man gemacht hat. Also dieses, stimmt, wir haben hier richtig was erreicht. Hier wurden nicht nur 60, 70 Leute für viel Geld rangekarrt und es gab lecker Häppchen und wir haben einen geilen Abend gehabt, sondern es ist richtig was bei rumgekommen. Und das ist so, ja, dieser Aha-Effekt und dieser so ein Selbsterfüllungsprozess.
Ja, also du nutzt das sozusagen als Erinnerungsanker, was ist passiert. Ne? Oft ist es ja auch so, Menschen gehen dann aus den Meetings raus. Es sind irgendwie 4 bis 8 Stunden ins Land gegangen und man hat das Gefühl, man hat gar nichts erreicht. Tatsächlich ist ja manchmal aber die Diskussion, die zu einem bestimmten, vielleicht auch einer kleinen Entscheidung geführt hat, wertvoll und die ist ja dann auch mit aufgeführt in deinen Graphic Recordings. Okay, wenn wir jetzt mal daran denken, eine Führungskraft sagt, ja, der Danny hat mich überzeugt, ich würde das gerne mal angehen. Was würdest du der Führungskraft mit auf den Weg geben? Wie kann sie anfangen? Was sind die ersten Schritte? Nehmen wir mal so eine Person, die sagt, ich kann nicht malen, war immer schlecht in Kunst in der Schule. Ich habe da auch ein bisschen Angst vor, gerade vor anderen Leuten zu malen. Kann ich mir gut vorstellen, ne, dass Führungskräfte, die sagen, ich kann das nicht, da auch ein bisschen Ängste haben, das vor ihrem Team dann mal auszuprobieren. Was wären deine Tipps?
Naja, der triviale Cold Pitch wäre natürlich einfach mich anschreiben und zu sagen, okay, ich buche ein Visualisierungscoaching, wie es einige machen. Machen ja auch einige Führungskräfte, weil er sagt, okay, nee, Danny, lass mal, ich will jetzt kein Coaching, sondern dann würde ich tatsächlich das Buch erstmal von Martin Hausmann empfehlen. Also ich habe, keine Ahnung, bestimmt 20 Visualisierungsbücher. Aber leider muss ich sagen, es war eines der ersten Bücher, die ich gekauft habe und ist nach wie vor das Großartigste von allen, weil da so viel drin ist. Also da hat Martin echt ein richtig geiles Brett hingehauen. Das heißt, holt euch mal so ein Buch. Wie gesagt, Usmo kann ich nur empfehlen. Jetzt demnächst kommt auch das zweite raus. Und da sind ganz einfache Übersichten. Das heißt, selbst wenn das Buch mega komplex ist, also man kann damit 20 Jahre lang extrem glücklich sein mit dem Buch, selbst auf so einem High-Level, dann wie ich es dann bin und arbeite. Aber die ersten Sachen sind da schon drin. Und dann wirklich mal so einen Stift nehmen, mit den Grundformen arbeiten und erstmal so kleine Hausaufgabe. Was ist für mich ein Zeichen für Konflikt? Ist es eine Bombe? Ist es ein Blitz? Mhm. Und dann bin ich ganz nah bei den Chinesen, wenn man sagt, ach, jetzt ein Buch will ich jetzt nicht gleich kaufen, dann einfach googeln, Icon, Konflikt. Also einfach vorsetzen, Icon oder Piktogramm, mhm, und dann das rauszumachen. Und dann fängt man an, sich sein eigenes Bildvokabular aufzubauen. Das heißt, wenn ich jetzt in einem pharmazeutischen Konzern bin, hast du ja Sachen, die immer wiederkehren. Das heißt, so 20 Wörter, die in jedem Meeting kommen. Du hast die Produktionslinie, du hast den Mitarbeiter, du hast den Floorshop etc. Und dann fängst du einfach mal an zu kommen, was sind die Wörter, die ich ganz häufig nehme oder wo ich am Flipchart bin und was ist da für ein stimmiges Zeichen? Und das dann einfach ganz stumpf googeln und dann zeichne ich mir das auf. Und wenn du das dann, das ist wie eine Sprache lernen. Am Anfang ist es so viel und du fängst auch mit Hello an. Hello, my name is. So, dann hast du schon 3, 4 Wörter. Und wenn du das dann, also Punkt 1, wird es dir Spaß machen. Und dann wirst du merken, dass du Kombinationen machen kannst. Der Konflikt im Menschen. So, jetzt hast du einen Mensch gemalt, machst einen Halbkreis, du hast den Konflikt, das war eine Bombe. Jetzt malst du die Bombe in den Menschen rein. Das heißt, du kombinierst. Und es geht nicht darum, immer komplexere Sachen zu malen und kompliziertere Sachen, sondern einfache Sachen immer wieder zu kombinieren, die du schon kennst. Und ganz schnell hast du ein Bildvokabular von 20, 30, 40 Bildvokabeln und mehr brauchst du gar nicht. So, weil dein Job wird, also nimm mal einen Bäckersgehilfen, der sagt, er macht einen Workshop für seine Bäcker-Dinge. Ja, dann hast du deine Brezel mal gezeichnet, das ist ein Brötchen und dann hast du deine Theke und Kasse. So. Also auch für die habe ich schon Workshops gemacht, so einfache Sachen, wie kannst du es vermitteln? Auch sowas wie Bedienungsanleitung, wie lange schickst du die Brötchen rein in den Ofen? Einfacher Strich, 200 Grad, 5 Minuten und machst eine kleine Übersicht. Und dann kannst du auch über kulturelle Grenzen hinweg, wenn wir zum Beispiel Integration in Arbeit sprechen, ja, man muss nicht Fachbegriffe nehmen, wenn man einfachste Bilder nehmen kann. Also es geht ganz schnell und ganz einfach und da wirklich keine Angst vor haben.
Okay. Ja, wir sind leider am Ende unserer Zeit schon langsam. Ich hätte als abschließende Frage noch, was sind so deine 5 am häufigsten eingesetzten Piktogramme, die du so brauchst für deinen Arbeitskontext, Coaching, Beratung, Teamentwicklung.
Okay, spontan fällt mir die Bombe ein, weil ich bin halt ganz viel so bei Konflikten. Das ist der übliche, dann nehme ich immer die Bombe. Dann auch gern den Blitz dazu. Dann eine Wolke, habe ich jetzt gerade ganz viel gemalt, auch weil das einfach schon bei Cloud ganz viel vorkommt, also IT-Anwendungen, also auch ein bekanntes Piktogramm. Dann tatsächlich einfach eine Person, das heißt dieser Bogen mit dem Kreis drum und ein Schraubenschlüssel in der Hand, dieses Machen, einfach tun. So, da, und die Figur, mehr Strategie, es waren jetzt 5, aber meine Lieblingsfigur ist das Schachpferd, also das Pferd aus dem Schach, das so ein, was ich ganz gerne nehme für strategische Prozesse und es sieht auch immer cool aus.
Vielen herzlichen Dank, Dani Herzog-Braune, für den spannenden Austausch. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Servus.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.